Was wir halt schaffen müssen, ist Strukturen zu etablieren, die halt möglichst mittellangfristig so funktionieren und nicht zu kurzfristigen Hypes werden.
Das ist das, was ich wahnsinnig schwierig finde, nachzuvollziehen. Wir reden da bei der Lebensmittelproduktion von einem globalen, von einem Weltmarkt.
Das, wofür ich sicher als Ganzes stehe, wirklich zu wissen, wo man einfach seine Lebensmittel einkauft und wer es produziert hat.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Ausgabe unseres Videopodcasts What's Next vom Next Incubator. Der Next Incubator ist der Innovations- und Nachhaltigkeitshub der Energie Steiermark. Mein Name ist Christa Gläubhofer-Krampel und ich darf in dieser Videopodcast-Reihe über 11 Ideen sprechen, die unsere Welt zu einer nachhaltigeren Welt machen, zu einer besseren Welt und auch zu einer gerechteren Welt machen. Aber natürlich, 11 Ideen, keine Idee kann umgesetzt werden, ohne auch diese Menschen, die daran glauben, die diese Ideen umsetzen, die diese Ideen schlicht und endlich auch haben. Und heute freue ich mich besonders, dass ich heute mit Theresa Imre sprechen darf, der Gründerin von Magda, einer Online-Plattform, einem Online-Bauernmarkt. Und wir sprechen heute über faire Entlohnung für Bauern und Bäuerinnen, über das Thema Weltmarkt, Lebensmittel-Weltmarkt und auch über unser Verhalten mit Lebensmitteln, zu Lebensmitteln und die Wertigkeit. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid und freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Theresa.
Hallo, Christa.
Ja, ein Online-Bauernmarkt. Wenn ich höre Online-Bauernmarkt, da muss ich dich gleich mal, die allererste Frage, die sich mir stellt als Bauernkind, meine beiden Großeltern waren Bauern, wie hast du die Bauern davon überzeugen können, dass sie tatsächlich diesen Verkaufskanal auch mit dir mitgegangen sind?
Du, ich glaube, es ist eigentlich aus dem direkten Bedarf heraus entstanden. Also ich bin selber auch im Land aufgewachsen, Steins in der Steiermark. Und im Endeffekt glaube ich schon, dass es über die letzten fast 40 Jahre eigentlich so einen starken Drangzug zur industriellen Landwirtschaft, zu großen Flächen, zu konventionellen eben vor allem eigentlich Produktionsmaximierung gegangen ist, dass vor allem die Klein- und Familienbetriebe einfach darunter gelitten haben. Also gerade in der Zeit, seit ich auf der Welt bin, ich bin 1990 geboren, haben die Hälfte aller Bauernhöfe in Österreich zusperren müssen. Also das waren 1990 noch circa 340.000 und jetzt sind wir bei nur mehr 160.000 Klein- und Familienbetrieben, die das machen. Und es sind vor allem 90% nicht die Großen, sondern die Klein- und Familienbetriebe. Und mich hat das irgendwie schon eigentlich von früh weg als Kind schon beschäftigt, wo unsere Lebensmittel herkommen. Weil eben, wenn du so aufwachst, dass die eigentlich neben dir im Feld wachsen und dann siehst eigentlich das, was im Supermarkt ist und die Produkte sind dann oft nur aus Spanien und dann fragst dich als Kind auch schon, warum das so ist und wie sich das ausgehen kann. Und ich habe dann so circa 2016 mit der Idee von Magda begonnen. Ein bisschen auch aus dem heraus, dass ich einen Foodblog mit einer Freundin gemeinsam damals hatte. Eingebrockt und ausgelöffelt hieß der. Und da war schon klar, irgendwie dieser Zugang eigentlich übers Internet, mehr Leute zu erreichen, ist halt auch ein Riesenthema für die Direktvermarkter. Direktvermarktung findet klassisch nur am Markt statt oder bei Abhofläden. Und gleichzeitig ist aber die Direktvermarktung halt ein super schöner Zugang, dass im Endeffekt die bäuerlichen Familienbetriebe direkt zu ihren Kunden kommen, ohne dass da 17 Leute im Handel mitschneiden. Das ist nämlich oft das Problem, wie wir es jetzt heutzutage haben. Wir haben eine Lebensmittelindustrie, die ist erstens einmal riesig. Ja. Sie ist extrem mit ein paar Playern, die ganz viel Macht haben und dadurch eben die Kleinbauern nicht wirklich viel zu sagen haben. Und das war für mich so ein bisschen eine Art fast Befreiungszugang, wo man sagen kann, wie können wir das ganze Thema demokratischer auch aufziehen. Und spannenderweise eigentlich von Stunde null haben uns eigentlich die Bauern und Bäuerinnen die Tür eingerannt. Schwieriger war es dann eher auch optimal den Kunden und die Kundinnen zu erreichen.
Ja. Ich habe ja irgendwo natürlich im Vorhinein mit dem Thema dann ein bisschen intensiver beschäftigt und habe mir das ein bisschen genauer angeschaut und was mich echt schockiert hat und eben genau weil ich ja auch meine Wurzeln in dem bäuerlichen Umfeld sind und ich weiß, wie viel Arbeit da dahinter steckt ist. Und das hat mich wirklich schockiert, dass ich nur die Zahlen, die ich gefunden habe, so 10-20% von dem, was wir bezahlen für das Lebensmittel, tatsächlich beim Bauern landen.
Das ist eben eines dieser Hauptargumente. Also wenn dann, ich glaube, also wenn man es einmal ganz drastisch nimmt, ich glaube, ein Kilo Gurken, die aus Spanien kommen, kostet oder ist dort im Endeffekt, wird mit 7 Cent bepreist. Wenn wir es schauen, wie viel wir im Supermarkt für Gurken ausgeben, das ist oft über 1 Euro, locker nämlich eher, dann geht sich das für mich einfach auch in der Wertschätzung nicht aus. Warum wird das Produkt, also die Produktion des Lebensmittels, was eben, wie du sagst, der größte Aufwand eigentlich dahinter ist, so gering geschätzt in dieser ganzen Kette und dann dazwischen hast du Transport, dann hast du Großhändler, dann hast du Marketing, dann hast du unterschiedliche auch Filialstrukturen. Und das, wie du das ansprichst, das ist eben das große Problem. Wir bei Magda haben uns dazu entschieden, dass immer 2 Drittel vom Preis beim Bauern landet und mit 1/3 machen wir im Endeffekt die ganze Logistik, die Webseite und letztendlich auch das Marketing, aber halt irgendwie aus direkter Hand und nicht über ganz viele unterschiedliche Bereiche, die da involviert sind.
Ich habe jetzt gelesen, es gibt ja diesen EU-Green Deal.
Ja.
Da gibt es ja, ich meine, dieser EU-Green Deal, der beinhaltet ja irre viele Sachen. Ja, da gibt es ja ganz viel in allen möglichen Branchen und Sektoren. Und unter anderem auch das Thema Ernährung, Lebensmittelproduktion. Und da stehen dann so Sachen drinnen wie den Einsatz der Pestizide, ich glaube, um 50% reduzieren und den Anteil der Bioprodukte um 25% erhöhen. Jetzt, wenn ich mir das so durchliest, dann denke ich mir, naja, mir wäre es ja ganz recht, wir setzen überhaupt keine Pestizide ein. Also mir kommt ja jetzt das 50% eigentlich viel zu wenig vor. Also das ist ja nicht sonderlich ambitioniert. Und 25% Bioprodukte, ja, also ich hätte gern, dass alles Bio ist. Geht sich das aus? Ja. Oder ist das, was wir uns unter Bio vorstellen, vielleicht eh gar nicht so gescheit und wären es andere Faktoren, die besser sind?
Super gute Frage. Oder auch sehr komplex, aber gleichzeitig eben, es ist spannend zu sagen, auf der einen Seite der Green Deal, der hat auch eine eigene Farm-to-Fork-Strategie drinnen. Das heißt eben, wie können wir vom Hof auf den Tisch möglichst direkte Wege schaffen, ohne eben, wie ich es versucht habe zu sagen, eine Riesenindustrie, die da eigentlich involviert ist. Und grundsätzlich, ich finde auch, dass wir generell deutlich motivierter sein sollten und größere Ansagen liefern, gerade wenn es eben um Strategiepapiere geht. Weil das, was dann wirklich umgesetzt wird, in welchen Phasen und in welcher Dauer, ist genau das. Das tropft dann irgendwie so ganz leicht runter und es landet dann irgendwann dorthin, dass man eben dann nur ein bisschen Greenwashing macht und dann halt hauptsächlich versucht, das Thema Nachhaltigkeit anzusprechen, aber eben ohne wirkliche große Aktionen. Also ich glaube schon, dass wir drastisch mehr politisch das Thema angehen sollten. Ich halte die ganze Zeit nichts davon, dass man die versucht zu sagen, ja, der Konsument kauft halt nur so viel oder die Lebensmittel, niemand gibt so viel einfach gern dafür aus. Es ist einfach eine Thematik, dass man es in meinen Augen wirklich über die politische Ebene lösen müsste und gar nicht dem Endkonsumenten, der Konsumentin im Supermarktregal dann sagen muss, überall steht nachhaltig drauf und dann irgendwie Heumilch und irgendwelche Begriffe, die dann vermeintlich irgendwas Positives für den eigentlich auch auslösen oder sie. Und ich glaube aber, wir sollten das einfach viel stärker regulieren, sonst kommen wir dort einfach nicht raus aus der ganzen Geschichte. Bio ist grundsätzlich absolut der richtige Weg, auch die die Zertifizierung im Bio-Bereich. Nur trotzdem gerät es halt mit dem reinen Bio-Ansatz auch wieder in große Industrien. Also Bio ist mittlerweile nicht mehr das, dass du sagst, du hast vielleicht eine hohe Biodiversität zum Beispiel oder eben ganz unterschiedliche auch Zugänge. Also Bio per se ist das Beste, was wir momentan zertifizieren können, und trotzdem stärkt es jetzt zum Beispiel keine lokalen Kleinbauernstrukturen, weil du kannst Bio genauso in einem riesigen Maß anbauen und kannst das genauso mit Monokulturen machen, und das ist einfach leider das, was eher unsere aktuelle Art zu wirtschaften auslöst. Und ich würde fast eher dort ansetzen, dass man eben nicht sagt, wir gehen einfach immer auf diese Profitmaximierung, die letztendlich nur dann funktioniert, wenn wir Umwelt oder Gesellschaft oder und ausbeuten, sondern wir müssen eigentlich über die Art, wie wir wirtschaften, nachdenken und was wird incentiviert. Und dadurch, dass aktuell weder Externalitäten, wie man das oft nennt, also die negativen Auswirkungen auf die Umwelt einbepreist sind, noch soziale Standards gefordert sind für Importe. Zum Beispiel, wir haben ein extrem klares eigentlich in Kollektivverträge in Österreich, wie die Erntehelfer bezahlt werden, alles ist eigentlich geregelt. Aber wenn wir es dann zulassen, dass wir die ganze Zeit, Entschuldigung, aber an Schaß aus dem Ausland importieren, wo dann Billigstlohnländer im Endeffekt teilweise Sachen unter all unseren Standards machen, dann verstehe ich diesen Zugang einfach nur aus einer ganz naiven, rationalen Weise einfach nicht, weil wir zerstören dadurch unseren eigenen Markt letztendlich auch. Und ich finde, wir sollten halt regulatorisch viel härter reingehen, dass man sagt, gleiche Standards für alle. Dann würde man dementsprechend einfach auch es möglich machen, dass die Betriebe, die hier vor Ort höhere Kosten haben, weil sie faire Löhne zahlen oder weil sie eben ökologischer das Ganze anbauen, auch wettbewerbsfähig sind.
Es geht ja, also das, was du sagst, das geht ja dann nicht aus, oder? Für aber für die Bauern, die diese Standards einhalten, die können dann halt einfach mit dem internationalen Markt nicht mithalten. Ja. Das ist das, was ich wahnsinnig schwierig finde, nachzuvollziehen. Ja. Wir reden da bei der Lebensmittelproduktion von einem globalen, von einem Weltmarkt.
Absolut.
Jetzt gerade das Thema, mit dem wir uns auch in den Medien gerade sehr beschäftigen, ist diese Weizenthematik, wo ich in der Diskussion immer wahnsinnig geflasht bin, weil man denkt, wir reden über Weizen, wir reden über ein Lebensmittel und das wird diskutiert, als wäre das Kies oder als wäre das Stahl. Ja. Und es ist aber ein Lebensmittel, das Menschen ernähren soll. Mhm. Das aber offensichtlich einfach quer über die Welt verschifft wird. Und in der Diskussion fehlt mir ganz oft auch dieser Ansatz, wo wird das hergestellt, für wen brauchen wir das, was hat das eigentlich dann auch für einen Wert, was ist das eigentlich, was tut man damit?
Das ist ein extrem guter Punkt, mit dem habe ich mich auch lang beschäftigt, weil eben wir sind im Endeffekt, die Lebensmittel sind sogar abhängig von der ganzen Finanzmarktblase. Also es ist wirklich so, wie du sagst,
Börse
und Co. Wahnsinn, also letztendlich werden sogar mittlerweile Wetten auf Preise von Lebensmitteln, also nicht mittlerweile, das ist eigentlich Usus. Mich hat das damals so überrascht, es gibt glaube ich in Chicago werden Schweinebäuche, wie auch immer, genauso auf der Börse gehandelt, wie du sagst, also ob es jetzt Rohöl ist oder irgendein Lebensmittel, es ist wurscht. Es ist einfach nur eine Wette, wann der Preis steigt und wann er sinkt und da im Endeffekt verdienen dann erst wieder Finanzmärkte an unserer Lebensmittelproduktion. Und allein das finde ich absurd eigentlich, weil das sieht man erst jetzt durch diese ganzen Kriegssituationen, wo man eigentlich mitkriegt, hey, warum ist jetzt Ägypten auf einmal zu, sagen wir mal jetzt, ich glaube 2/3 oder 80% abhängig von ukrainisch und russischen Weizenproduktionen. Und in unserem Fall umgekehrt, wir brauchen das ja nur, damit wir unsere ganze Tierproduktion eigentlich in der Form erhalten. Das heißt, wir nehmen nicht einmal den Weizen, wie er global gehandelt wird, für unsere Lebensmittel, sondern erst wieder fürs Verfüttern. Und dadurch brauchen wir auch so massive Mengen von allem. Und ich glaube, das ist auch das Spannende, was du gemeint hast, in Richtung, kann sich's mit Bio eigentlich ausgehen? Ja, es geht sich absolut aus, eine ökologische und lokal verankerte Landwirtschaft zu haben. Wir müssen halt wegkommen von diesem immer mehr und immer billiger von allen Produkten, eben gerade beim Thema Fleisch. Das ist einfach eine der größten Auswirkungen auf unsere Klimakatastrophe, muss man auch ganz klar so ansprechen.
Ja, Lebensmittel generell, also der Fleischkonsum hat da einen Riesen, ich glaube, die Mobilität und einfach unser Fleischkonsum sind zwei der größten Treiber neben den fossilen Brennstoffen einfach auch für die Klimaerwärmung. Ja. Und dann sich das einmal bewusst zu machen, das ist schon der Wahnsinn eigentlich.
Absolut.
Und dann, wenn wir uns dann anschauen, dass wir einfach auch eine ganze Industrie, Bauern, Bäuerinnen sind ja auch Kulturgut, also in Österreich. Mhm. Oder nicht nur in Österreich, auch in Deutschland, in vielen Ländern, die Landwirtschaftspflege betreiben. Also da hängt ja sehr, sehr viel zusammen. Ja? Also
ja,
das ist
absolut.
Dann schon der Wahnsinn.
Wir müssen es einfach als ganzes System verstehen. Ich glaube, es ist so schwierig in der heutigen Zeit, weil man immer auf singuläre Ereignisse schaut. Da ist dann jetzt irgendwie kurz einmal wird ein Aufschrei, weil wir alle Angst haben, dass wir zu wenig Erntehelfer aus der Ukraine zum Beispiel bekommen. Und auf einmal wird es dann wieder klar, aha, wir sind da eigentlich abhängig von Arbeitskräften, die in Österreich wir nicht finden, muss man auch ganz klar dazu sagen, die eigentlich unter den Konditionen und dann sehr wohl auch wieder mit der Bezahlung in Österreich die Arbeit machen. Also müssen wir uns die Arbeitskräfte herholen. Und jedes Mal sehen wir das immer nur als so singuläre Events eigentlich, wo uns irgendwas klar wird über das System. Und ich finde es aber eben so interessant nachzudenken, und wir haben gerade im Vorgespräch gemeint, dass sogar dein Sohn, der jetzt 7 Jahre alt ist, was du gesagt hast, sogar in der Schule mehr mittlerweile, und das fällt mir ganz, ganz häufig aus, gerade die ganze Generation Fridays for Future. Man kann uns allen zutrauen, das System zu erfassen. Es sind nicht immer nur diese Highlights oder eben, wie ich es auch so angesprochen habe, diese Marketingbotschaften mit regional nachhaltig Bio. Ja, natürlich ist das letztendlich der Kern, worum es geht. Aber wenn das dann im Endeffekt wieder die Industrie verwendet als ihre Botschaften, dann verschleiern sie halt auch wieder das ganze System, weil sie vermitteln vermeintlich, dass das eh alles super ist und nachhaltig und eh alles von Bauern und regional, Werbebotschaften. Und dann gehst in den Laden rein oder eben auf irgendeine Plattform, wo das halt auch so beworben wird. Und de facto denkst du dann, du hast wieder das genau Gleiche an Industrieprodukten und nur das Gefühl, das vermittelt wird. Und ich glaube, da geht es wirklich auch irgendwie um einen Zugang, dass wir uns einerseits mehr zutrauen sollten, offen und ehrlich über die Abhängigkeiten und über das Thema zu reden. Und dann aber schon auch nicht nur mit dieser Überforderungskeule daherzukommen, weil ganz ehrlich, ich glaube, wenn man über diese Themen, so wie wir es heute reden, jeder, der das dann oft hört, denkt sich, ja, und was soll ich jetzt machen? Ja. Also mir ist das bewusst, ich möchte wirklich gescheit einkaufen, nachhaltige Lebensmittel beziehen. Es geht auch um meine eigene Gesundheit, weil wenn, jeder kennt das, wenn man irgendwie ein Produkt umdreht und dann eine Liste von 40 Zutaten 40 hat bei einem Brot und du denkst Dinge, da eigentlich besteht Brot aus zwei oder drei Zutaten. Und das ist eben das, was ich versuche, und das ist aber der langsamere und etwas mühsamere Weg, aber mit dieser einfach Ehrlichkeit aufzutreten und zu sagen, wir suchen im Falle bei Magda halt wirklich die Produzentinnen und Produzenten nach ihrer Anbauweise aus. Wir schauen einen Riesenfokus auf Bio, aber gleichzeitig ist nicht immer Bio möglich, weil viele Kleinlieferanten können das eben sich gar nicht leisten, immer zu zertifizieren. Und ich glaube, das ist aber der Zugang, den wir in Zukunft brauchen, schon auf Vertrauen zu setzen, dass wir eigentlich nicht bequemer sind, weil wir schneller liefern, das größere Sortiment haben und billiger sind, sondern weil wir uns die Arbeit machen, eigentlich das auszusuchen, was sonst alle anderen letztendlich oft überfordert in diesen Einkaufsentscheidungen.
Und weil ihr vielen Menschen die Arbeit abnehmt, hinzuschauen und das auszuwählen, was tatsächlich das bessere Produkt ist.
Absolut.
Ja. Ich würde gerne einen Punkt würde ich noch ansprechen, weil wir haben ja darüber gesprochen, über wie groß die Industrie ist, wie viel da produziert wird. Und gleichzeitig bin ich über zwei Begrifflichkeiten gestoßen. Das eine ist diese Food Waste, die ganze Geschichte, wie viele Tonnen Nahrungsmittel wir einfach auch wegschmeißen im Jahr. Also die Weltbevölkerung, Österreich alleine, das
zwischen
ist der Wahnsinn.
30 und 40% von allem, was produziert wird, landet wieder im Mistkübel.
Einfach weil wir, weil es schlecht wird, weil wir es dann doch nicht brauchen, weil wir keine Lust drauf haben. Das ist das eine.
Ja.
Das andere war, und das wusste ich gar nicht, also das ist ein Begriff, der war mir bis jetzt gar nicht bekannt, das ist der Food Loss.
Ja.
Das ist das, was verloren geht, oder was einfach schlicht und ergreifend nicht der Norm entspricht.
Ja.
Und das hat mich ja noch viel mehr schockiert.
Ja, nur weil die Gurke dann krumm ist und dann muss sie eigentlich weggeschmissen werden, weil sie nicht in die Kiste für den Supermarkt für die perfekte Transportart und Weise passt.
Genau, und dass es das in einer heutigen Zeit überhaupt gibt, dass man hergeht und sagt, ich erstelle eine Norm für Gemüse, für Obst, aber auch für, was weiß ich, wahrscheinlich gibt es das auch für Fleischprodukte, ich weiß es nicht, und sagt, das passt nicht und somit sortiert es aus und es landet tatsächlich auf dem Müll.
Ja, und das entspricht, ich glaube, in der Logik, warum das entstanden ist, ist wieder genau dieses, alles muss standardisiert sein, zum richtigen Zeitpunkt reif. Das ist auch eine ganz spannende Sache, wenn zum Beispiel ein Lebensmittel zu früh reif ist, bevor es im Supermarkt geplant ist, in Aktion oder im Regal zu sein, wird das einfach nicht angenommen. Und das muss auch genauso weggeschmissen werden, nur weil es zu früh, sagen wir mal, um 2 Wochen zu früh reif ist. Das ist nicht geplant im Handel. Also es ist alles schon so hoch getaktet und im Endeffekt auf Effizienz gedrillt. Und das ist ein bisschen das Problem. Unsere Lebensmittel sind zu günstig, weil sonst würden wir es uns gar nicht leisten, sie wegzuschmeißen, wenn sie auch teurer werden. Würden wir einfach nur dieses, weiß ich nicht, Drittel oder Viertel nicht wegschmeißen, könntest du automatisch im Endeffekt auch mehr Wertschöpfung den Bauern zurückgeben, weil die kriegen ja nichts dafür, für das, was sie wegschmeißen. Und es geht immer nur um diese ganzen sozusagen, der Zugang, dass das Lebensmittel nicht jetzt, oder dass es vielleicht eher, mir ist es wirklich, wie du sagst, es könnte ein Glas sein oder ein Schrauben. Und wenn das Glas nicht der Norm entspricht, dann wird es nicht verkauft und die Schrauben genauso, wenn sie verdreht ist. Aber wir vergessen, dass das eigentlich ein Produkt aus der Natur kommt und eben nicht mehr aus der Produktion, wo du nur sagst, Fertigungskette XY und das perfekte Ding muss dann gestapelt werden. Und für mich ist das auch irgendwie so ein bisschen der Zugang eben, Das ist fast nur mehr ein Nahrungsmittel und kein Lebensmittel. Also ich versuche jetzt den Begriff zwar ein bisschen zu fein zu glauben, aber ja, es ernährt uns, wenn wir irgendwelche hochindustrialisierten Chips und irgendeinen Schaß halt essen, der dann vor allem ewig haltet. Das ist ja auch nochmal ein Thema. Wie leicht darf ein Produkt verderblich sein? Ich meine, die Milch, die du dann im ESL-Verfahren im Supermarkt kaufst.
Was ist das ESL-Verfahren?
Das ist dieses ultrahoch erhitzte. Die wird dann im Endeffekt durch so eine ganz feine Sieb gepresst, spaltet die Milch in ganz viele Bestandteile aus und dadurch haltet sie dir halt bis zu, ich weiß nicht wie viele Monate, halt im nicht einmal gekühlten Tetrapack. Und dann frage ich mich aber, was hat das noch mit einem Lebensmittel zu tun? Das ist eine Milch, okay, die hat Kalorien, auch richtig. Aber wenn man das dann auch wieder auf unsere, und ich glaube, das wissen wir noch viel zu wenig, was diese gesundheitlichen Auswirkungen dieser, es hat nur mehr mit künstlicher eigentlich Nahrung zu tun und nicht mehr mit dem Urprodukt, was es eigentlich ist. Und das Gleiche hat man ja oft in der Thematik gehabt, wenn dann irgendwas so hochpoppt wie der Industriekäse oder wie das genau als Käse oder der Analogkäse. Und wenn dann sowas dann raufkommt oder wie das mit dem, ja, es ist immer wieder so, wie ich dann sage, so Aufreger, die das dann irgendwie den Leuten kurz bewusst machen.
Es kommt hoch.
Es kommt hoch, dann finden das alle viel absurder, dass der Käse gar nichts mehr wirklich gescheit mit Käse zu tun hat, sondern eben hauptsächlich eigentlich nur zusammengesetzt wird, dass er halt möglichst schmilzt auf der Pizza und in den ganzen Fertigprodukten. Aber leider sind es immer nur diese ach, wie soll ich es nennen, aber so wenn das halt das Negative so stark gepusht wird, dann ist es zwar kurz im Bewusstsein, weil wir haben ja alle so eine geringe Aufmerksamkeitsspanne mit so vielen Themen, die mittlerweile draußen sind, aber wirklich, dass es jetzt kurz einmal das ganze Ding hinterfragt, warum wir überhaupt solche künstlichen Lebensmittel erzeugen, das kommt leider dabei noch ein bisschen zu wenig an. Ja.
So schlimm die ganze Pandemie jetzt auch für uns ist in unserem Sozialverhalten und auch was wir machen können, was wir nicht machen können, gab es viele Diskussionen über, vielleicht verändert sich was, verändern wir unser Verhalten, gab es viele Diskussionen über, wir brauchen mehr Regionalität, wir müssen uns wieder besinnen auf viele Dinge, auf unsere Werte. Hast du das Gefühl, dass da vielleicht auch tatsächlich was passiert, auch gerade in dem Bereich, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, Regionalität? Da geht es ja eben genau wieder um unsere Bauern und Bäuerinnen. Also tut sie da was?
Ja, fix. Ich meine, sonst würde ich nicht weitermachen. Nein, aber da bin ich schon guter Dinge. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass es für mich eine Wellenbewegung ist. Weil ich finde, ganz am Anfang vom Lockdown, und da haben wir unseren ja massiven Durchbruch gehabt, auch wirklich mit dem Bestellwachstum und alles, da war das Bewusstsein, wie ich so gesagt habe, eventhaft, wow, jetzt auf einmal, jetzt beim Bauern, regional und faire Preise. Und wir müssen schauen, dass wir unsere lokalen Unternehmen stärken und stützen. Das war ganz massiv. Und dann, so wieder Thema Aufmerksamkeitsspanne und wie wir halt alle ticken als Menschen, dann ist irgendwann die lange Zeit des Lockdowns und irgendwann wirst du dann trotzdem wieder in deine Routinen zurück, weil du irgendwie das Gefühl hast, du hast so lange jetzt auf was verzichtet, irgendwie mit dem Zurückhalten und da und dort. Und dann geht es wieder um hedonistische Themen eher. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass man dann automatisch vergisst, aber es ist halt nicht so präsent. Und ich glaube, was wir halt schaffen müssen, ist Strukturen zu etablieren, die halt möglichst mittellangfristig so funktionieren und nicht zu kurzfristigen Hypes werden. Weil es zeigt schon, das Bewusstsein ist, glaube ich, so vielen Leuten da, und trotzdem sind wir halt wahnsinnig gewohnheitsgeprägt. Und wenn man halt gewohnt ist, dann dreimal die Woche in den Supermarkt schnell zu hupfen, weil man nach der Arbeit eh keine Zeit hat und jetzt wieder in den ganz klassischen, überfordernden vielleicht auch Mustern ist, dann braucht man eben einfachere Lösungen und nicht kompliziertere. Also das merke ich schon aber generell, diesen ganzen coolen Nachhaltigkeits-Startups oder Unternehmen, die wirklich ein Zeichen setzen wollen. Es ist immer so, dass sie trotzdem am Anfang ist es, glaube ich, ein großes Interesse da von vielen, weil du wirst es anders ausprobieren. Nur wenn es dann einfach unbequemer ist als Status quo, dann ist das immer nur ein kurzes Aufwachen der Dinge. Und ich glaube, das ist das, was ich halt natürlich für mich auch als große Aufgabe und Mission auch sehe, dass man immer wieder einfach reinkommt, um zu verstehen, wo erreicht man einfach bestmöglich die Kundin und den Kunden in dem Bereich.
Also so wie du sagst, Veränderung braucht Wiederholung. Immer wieder tun, immer wieder tun. Abschließend, bei uns in unserer Podcast-Reihe geht es ja um, um Ideen, was man tun kann, um diese Welt zu einer besseren, zu einer nachhaltigeren, auch zu einer gerechteren Welt zu machen. Und gerade der Umgang mit unseren Lebensmitteln und in dem Fall auch der Umgang, wie wir mit unseren Produzenten, Bauern, ja, Bäuerinnen umgehen, gehört auch dazu, wie wir gerechter damit umgehen. Und vielleicht hast du für unsere Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuseherinnen auch vielleicht einfach drei ganz konkrete Tipps, was die machen können in ihrem Alltag, um das auch tatsächlich einfach auch besser machen zu können.
Ja.
Die man leicht umsetzen kann,
ja,
um
absolut
sie nicht zu überfordern.
Nein, ich glaube einfach, dass das einerseits, also das Leichteste, das muss man jetzt, wenn man nur klimatechnisch spricht, ist immer wirklich dieses Reduzieren von Fleischkonsum. Also das ist der leichteste Weg, wie du CO2-technisch einen Beitrag mit deiner Ernährung machen kannst. Unabhängig, sage ich einmal jetzt trotzdem, woher es kommt. Das ist einmal Punkt 1. Mhm. Punkt 2 ist schon, das, was, also wofür ich sicher als Ganzes stehe, wirklich zu wissen, wo man einfach seine Lebensmittel einkauft und wer es produziert hat. Man kann es im Endeffekt auch sehen, wenn man in den Supermarkt geht und die Gemüsepackung umdreht und dann merkst erst, wieder, es ist irgendwas aus dem Ausland oder es steht halt nur hergestellt in Österreich drauf und du kriegst nicht einmal mit, ist das jetzt ein kleiner Bauernhof, wo die das einkauft haben oder ist es irgendwie schon mittlerweile ihre eigene Produktion, viele Supermarktketten produzieren, mhm, ja sogar schon selber und haben dadurch den Produzenten gänzlich aus dem ganzen, mhm, Ding rausgenommen. Da bin ich sicher als Person sehr kritisch und schaue schon, je mehr ich es nachvollziehen kann. Für mich ist das hat überhaupt keine Art nationalistischen Zugang, das muss ich immer dazu, mhm, sagen, weil das ist eine sehr feine Linie, dass man da nicht in irgendwelche nur Österreich ist gut Gedanken kommt. Das ist überhaupt nicht mein Zugang, sondern ich glaube, wir müssen einfach nur checken, wer steht, also wer ganz bewusst, welcher Betrieb, welche Familie, ja, welches auch junge Startup steht einfach hinter dem Produkt, das ich auch konsumiere. Und natürlich über so eine Plattform wie wir versuchen wir halt die Auswahl im Vorhinein zu treffen, dass wir das auch schon sagen, alles was du bei uns kriegst, das ist 100% in Ordnung und das ist natürlich ein bisschen eine Erleichterung. Und ich glaube, der letzte Schritt ist schon einfach eine Freude, auch aus den unterschiedlichen saisonalen Produkten zu gewinnen. Das ist das, was ich auch im direkten Kochverhalten so merke. Es ist sowas von nicht notwendig, rund ums Jahr die gleichen Produkte zu haben. Ich meine, man sagt sehr oft, die Tomaten und die Erdbeeren im Winter. Erstens, sie werden nie so schmecken, wie es eigentlich in der Saison gut schmeckt. Und ich glaube, es macht uns mehr Freude, wenn wir durchs direkte Kochen, und das, glaube ich, hat die Pandemie auch sehr stark geprägt. Leute haben mehr einfach sich mit ihren Lebensmitteln und dem Kochen auseinandergesetzt. Du hast einen anderen Bezug, wenn du das Produkt wirklich in der Hand gehabt hast, verarbeitet hast und möglichst mit frischen Sachen gekocht hast. Und die saisonale Ware ist auch noch immer das Beste, was du machen kannst, sowohl geschmacklich als auch für die Auswirkungen aufs Klima.
Danke. Dem letzten Punkt kann ich zu 100% zustimmen. Wir kochen voll viel und voll gern und cool. Es schmeckt nichts so gut wie das, was jetzt gerade direkt draußen wächst.
Absolut.
Ja, Theresa, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich meine, ich habe, glaube ich, noch eine Million Fragen. Da gibt es noch so viele Dinge zu besprechen. Das ist ein wirklich, wirklich spannendes Thema. Und ja, jeder, der Marktanet kennt, bitte schaut es euch an. Das ist wirklich eine tolle Plattform. Für heute, ich sage einmal danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Das war unsere allererste Ausgabe des What's Next Podcast, des Next Incubators, zu finden auf allen bekannten Streaming-Plattformen und auf unserer Next Incubator-Webseite www.next-incubator.com. Ich freue mich auf alle weiteren Ausgaben, sage danke für heute und wir sehen und hören uns und ja, baba, bis zum nächsten Mal.